Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Zwei aktuelle Debatten greifen wir in dieser Fazitausgabe auf. Es geht zum einen um The Zone of Interest und den Macher des Films, der sich ja bei der Oscar-Verleihung mit seiner Dankesrede etwas unbeliebt gemacht hat. Und das Humboldt-Forum steht einmal mehr in der Kritik. Nach und nach werden am Bau historische Details hinzugefügt. Jetzt der erste von 8 Propheten auf der Balustrade. Wir sprechen über die Schwierigkeit, Altes wieder aufzubauen, was auch heißt, alte Symbole wieder zu beleben. Dieses und noch viel mehr in den kommenden 55 Minuten hier bei Fazit. Herzlich willkommen. Zwei Oscars hat Jonathan Glazers Film The Zone of Interest bei der Verleihung abgeräumt, aber auch hier wird seit dem Oscarabend heftig debattiert. Der Grund ist Glazers Dankesrede, in der er Bezug zum aktuellen Gaza-Krieg nahm. Sein Film, sagte er, handele nicht von der Vergangenheit, sondern von der Gegenwart. Er zeige, wohin Entmenschlichung auch heute noch führen könne. Das Wort Besatzung verwies dann auf Israel, kein Hinweis auf den Überfall der Hamas. Eine gewisse Uneindeutigkeit ist ein Wesensmerkmal dieses Films The Zone of Interest. Es scheint aber, dass durch die Rede Glazers sich auch der Blick auf den Film geändert hat. Wie ist nun der Film und wie ist die Rede zu deuten? Kann man heute fragen, wo hunderte jüdische Filmschaffende aus Hollywood einen offenen Brief unterzeichnet haben, in dem sie Glazers Rede kritisieren? Mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelecker konnte ich vor der Sendung darüber sprechen. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Stiegelecker, was genau ist denn jetzt der Stein des Anstoßes für die UnterzeichnerInnen des offenen Briefs?
Naja, es geht darum, dass Glazer eigentlich seinen Film in ein Deutungsmuster stellt, dass er ein Gleichnis sei mit der aktuellen Situation, also quasi, die wir in Israel im Gaza-Konflikt hätten. Diese Deutung legt der Film selbst, wenn man ihn unabhängig betrachtet, nicht unbedingt nahe. Denn der Film spielt ja eindeutig in der Vergangenheit und seine Bezüge zur Gegenwart sind dann die Bezüge zu dem Auschwitz Memorial heute. Also insofern framet er den Film als Filmemacher neu und schafft damit eine Bedeutung, die der Film möglicherweise so nicht hat. Sein Produzent hat sich entsprechend ja auch etwas distanziert von dieser Bemerkung und hat gesagt, das war wohl nicht der richtige Zeitpunkt. Es lenkt nämlich vom Film ab, sagte er wörtlich. Und das würde ich in diesem Fall auch so sehen.
Die Frage ist ja, ob das jetzt wirklich das, was Sie Framing genannt haben, eine Gleichsetzung mit dem Holocaust ist. Also jemand macht einen Film, dann beginnt ein Krieg und er benutzt die Möglichkeit der Dankesrede bei der Oscarverleihung für ein politisches Statement gegen die israelische Regierung.
Erstmal muss man sich mal den Film angucken. In dem Film geht es ja reduziert um die Perspektive der Täter, also dieser Täterfamilie des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss und seiner Frau und seinen Kindern in der Zeit des Dritten Reiches, die eben an der Mauer zum Konzentrationslager Auschwitz wohnen und dort eine Form der Normalität leben. Das Besondere an dem Charakter Höss, wie er hier dargestellt wird, ist, dass er ein Karrierist ist, also jemand, der um jeden Preis sein Soll erfüllen möchte, vielleicht übererfüllen möchte und dadurch sich selbst auch unter einen enormen Druck stellt, zu einem Funktionär dieses Systems zu werden. Das ist ein Modell, das zunächst mal nicht vergleichbar scheint mit dem, was wir gegenwärtig erleben. Wir haben in der Rede, die Glazer hier präsentiert hat, eine tatsächliche Instrumentalisierung, wie er es ja selbst vorwirft, die den Begriff des Holocaust in denselben Kontext stellt, wie eben den Krieg, den Israel mit der Hamas, also einer Terrororganisation, führt und der natürlich in der Form, wie er momentan geführt wird, durchaus kritisierbar und streitbar und auch zu Recht kritisiert wird. Aber es ist nicht dieselbe Situation und das impliziert aber seine Rede.
Ja, Mirna Funk hat ja zum Beispiel auch in einem Artikel Kritik an diesem Film geübt, weil er eben so mehrdeutig sei, dass er auf jeden politischen Konflikt angewendet werden könne. Also entweder ist er dann eben doch kein Holocaust-Film oder keiner, der die Singularität des Holocaust zeigt, oder?
Der Film zeigt ganz eindeutig die Singularität und er macht sie spürbar auf eine Weise, wie wir sie in anderen Filmen über dieses Thema nur in Andeutungen haben. Es gibt ja zur selben Person schon einen anderen kalten Film, wenn man so will, nämlich aus einem deutschen Leben von Theodor Kotulla, auch über Rudolf Höss. Es gibt dann natürlich die melodramatischen Filme wie Schindlers Liste von Spielberg, die völlig anders vorgeht. Aber diese Beklemmung spürbar zu machen, diese Identifikationsangebote zu liefern mit einer Täterfamilie, die quasi alles Grauen verdrängt und Normalität behauptet für sich. Das ist etwas, was dieser Film relativ einzigartig macht und was auch das System, das damals im historischen Kontext herrschte, durchaus spürbar macht. Also ich würde den Film nicht enthistorisieren wollen und zu sehr verallgemeinern. Dass das etwas grundlegend destruktiv Menschliches hat, das würde ich nicht bestreiten, das ist klar. Aber das ist ja auch eine Qualität, die man auch erwarten würde bei einem solchen Film. Aber dass er eins zu eins auf alles Mögliche übertragbar ist, das sehe ich nicht, nein.
Ja, vielleicht lohnt sich da ja auch nochmal der Blick auf dieses Wort Entmenschlichung. Die Frage ist ja, was hier als entmenschlicht gezeigt wird in diesem Film und was die reale Entmenschlichung im aktuellen Konflikt ist. Ist es sozusagen das Töten und die Tötungsmaschinerie oder ist es vielleicht auch das Wegignorieren und das Abspalten dessen, was da nebenan passiert? Was glauben Sie, was ist damit gemeint?
Ja, also einerseits könnte man natürlich sagen, es ist die Verdrängung, also dass quasi ein Grauen geschieht und das einfach in seiner Dimension zumindest verdrängt wird und nur als Phänomen betrachtet wird. Und vielleicht damit einhergehend, dass Leute, die darin involviert sind in diese Vorgänge, eine ethische Indifferenz entwickeln müssen, also quasi nicht mehr nach richtig oder falsch fragen müssen bei jeder Handlung, sondern diese Dinge unter Umständen ausblenden. Und das sehen wir tatsächlich auch im Film. Also Rudolf Höss ist keine ethische oder gar moralische Figur, sondern er ist jemand, der sich fragt, wenn er eine Party sieht, wie lange würde ich brauchen, um die Leute in diesem Raum hier zu vergasen. Das ist völlig jenseits aller ethischen und moralischen Erwägungen. Und das ist das Entmenschlichte dabei. Wenn man diesen Typus dann verallgemeinern möchte, dann könnte man sagen, sicher, den trifft man in der Politik, aber den treffen wir auch bei großen Führungsetagen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie schon sagen, das war echt nicht glücklich, was Glaser da an diesem Abend der Oscarverleihung gesagt hat zu seinem eigenen Film. Dennoch, war denn zu erwarten, dass Glasers Worte dann auch in Hollywood so heiß diskutiert werden wie hier in Deutschland?
Man muss ja sagen, das ist ein Thema, das momentan auf große Sensibilitäten stößt und sehr stark polarisiert, auch in Hollywood. Hollywood ist natürlich ein System, das einen sehr hohen Prozentsatz auch jüdischer Menschen in Arbeit hat. Und von daher ist das durchaus relevant, wie diese Themen dort gehandhabt werden. Nun ist natürlich auch Glaser selbst jüdischer Herkunft. Und das sind Dinge, die dann besonders betrachtet werden. Dass sich das erst nach einem gewissen Abstand der Reflexion auch so entwickelt hat, das ist durchaus bemerkenswert, weil da ja schon eine Reflexion dahinter steckt. Und dieser Brief hat ja, wenn ich das richtig sehe, fast 1000 Unterzeichner mittlerweile. Und das scheint also schon sehr viel aufgewühlt zu haben. Und von daher könnte man sagen, ja, also diese Vereindeutigung eines Films, der bewusst etwas offener bleibt, in diese Richtung ist eine unglückliche Entscheidung des Regisseurs gewesen.
Gibt es denn in den USA auch eine Kontroverse um den Film?
Also mir ist nicht bewusst, dass der Film wirklich angegriffen wird. Also es gibt ja hier und da Argumente, dass dieser Film zum Beispiel die Opfer nur quasi über die Tonspur oder über bestimmte Relikte, also das, was in dem Museum später dann zu sehen ist, das ja einen Blick in die Gegenwart dann bietet, repräsentiert werden. Das ist aber durchaus etwas, was ja auch das Besondere an diesem Film ist, also die Radikalität, mit der er dabei in der Perspektive zu Werke geht. Man kann nicht von einem Film zu diesem Thema erwarten, dass er alles abdeckt. Also man könnte ihn parallel sich vorstellen mit einem anderen subjektiven Film wie Son of Saul, der dann wieder nur die Perspektive des Opfers hat und so weiter. Also ich denke, das ist ein ganzes Geflecht, in dem sich dieser Film bewegt. Und von daher ist diese Kritik schon da, aber er ist nicht so kontrovers diskutiert, wie man das vielleicht denken könnte bei einem Film, der so radikal vorgeht.
Der Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger über The Zone of Interest und den offenen Brief jüdischer Filmschaffender in Hollywood gegen die Dankesrede des Regisseurs. Die Lolas sind ja so etwas wie die deutschen Oscars, also die ja renommierteste und höchst dotierte Auszeichnung für den deutschen Film. Heute sind die Nominierungen verkündet worden. Mit dabei Sterben, Girl, You Know It's True und Ein ganzes Leben. Aber hören Sie selbst den Kommentar von unserer Filmredakteurin Susanne Burg.
Sterben ist der Favorit mit 9 Nominierungen. Dieser epische Film über Familie und wie sie einen prägt und auch über das Sterben. Nominiert als bester Film und für 4 Schauspielleistungen, darunter auch für Lars Eidinger und Corinna Harfouch. Der sehr persönliche Film von Matthias Glasner lief bei der Berlinale und hat dort auch einen silbernen Bären fürs beste Drehbuch bekommen. Dass er der Favorit ist, ist gut. Er ist nämlich einer der wenigen nominierten Filme, die, auch wenn er noch nicht mal im Kino läuft, schon das geschafft haben, was man in den USA gerne einen Buzz nennt. Dieses Flirren, diese Aufregung, diese Welle, ein Film, über den geredet wird. Solch ein Buzz ist wichtig für eine Preisverleihung, die bei allem Renommee dennoch um Aufmerksamkeit ringt. Und der Deutsche Filmpreis will Aufmerksamkeit, will nicht elitär daherkommen, sondern für die breite Gesellschaft. Deswegen ist Kulturstaatsministerin Claudia Roth auch heute höchst selbst im ARD-Mittagsmagazin aufgetreten und hat die Nominierungen mitverkündet. Es ist ein okayer Jahrgang und trotzdem ist der Fall auf den Boden des deutschen Filmschaffens nach den Oscars hart. Denn der Oscar-Jahrgang war außergewöhnlich aufregend und stark mit großartigen Filmen, die viele Menschen weltweit gesehen hatten. Die Lola-nominierten Filme sind irgendwann im vergangenen Jahr mal ohne viel Aufhebens hierzulande ins Kino gekommen und daraus auch schnell wieder verschwunden. So wie die beiden Filme, die im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sind. Stella, ein Leben, die Geschichte einer Berliner Jüdin im Holocaust, die andere Juden an die Gestapo verraten hat. Oder der 5-mal nominierte Film Der Fuchs von Adrian Geuginger, die Geschichte seines Urgroßvaters, der als Soldat am deutschen Überfall auf Frankreich teilgenommen hat. 19.000 Menschen haben Der Fuchs im Kino gesehen. Nicht, dass Zuschauerzahlen zählen müssen, aber wo ist das aufregende deutsche Kino, das Kino, das überrascht oder das zumindest mutig unterhält? Die Talente sind da, aber die wenden sich, siehe Sandra Hüller, Christian Friedl oder Franz Rogowski, derzeit offensichtlich eher internationalen Produktionen zu. Filmen, die diese mutigen künstlerischen Visionen umsetzen. Wim Wenders macht seinen besten Film seit vielen Jahren, Perfect Days, in Japan. Für den Deutschen Filmpreis ist Wenders nur für seinen soliden, aber auch nicht außergewöhnlichen Dokumentarfilm über Anselm Kiefer nominiert. Es ist, wie gesagt, kein schlechter Jahrgang. Aber Euphorie kommt eben nicht auf, denn die Oscars haben gezeigt, wie es auch gehen kann.
Meint Susanne Burg zu den Nominierungen der Lolas, die dann am 3. Mai verliehen werden. Bemerkenswert harmlos nennt unser Autor Andreas Roberts die diesjährige Whitney Biennale in New York. Die beiden letzten Ausgaben waren ja von Skandalen und Demonstrationen bestimmt. Eines der Vorstandsmitglieder musste 2019 wegen Herstellung von Brandgranaten sogar gehen. Und natürlich gäbe es auch dieses Jahr allerhand Dramatisches zu bearbeiten. Die Weltlage gibt ja so einiges her. Und in den USA nicht zuletzt die Präsidentschaftswahl 2. Alter Männer. Aber diese Biennale, sie ist ganz leise. Vielleicht ja auch mal ganz schön.
Ein abgedunkelter Raum mit einem edlen blauen Teppich, ein hölzerner Flügel in weichem Scheinwerferlicht, schwarze Sitzbänke an schwarzen Wänden. In regelmäßigen Abständen dimmt das Licht, als käme jetzt der Künstler. Doch in Nikita Gates Installation Tempo Rubato tritt niemand auf. Die Hämmer ihres Flügels berühren keine Saiten, nur das rhythmische Klacken des elektrischen Klaviers ist zu hören. Trotzdem verweilt man wie hypnotisiert von dem Nichtgeschehen. Die junge multimediale Künstlerin Nikita Gates beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Materialien, Macht und Aufmerksamkeit. Für die erste Biennale nach der Pandemie sind die beiden Gastkuratoren Chrissy Iles und Meg Onley viel herumgereist und haben KünstlerInnen zugehört, was sie am meisten beschäftigt. Chrissy Iles.
Uns ist aufgefallen, wie sehr Künstler über eine Welt nachdenken, die am Abgrund steht. Die künstliche Intelligenz und die neuen Entwicklungen in der Technologie verschieben unser Verständnis davon, was das Reale ist.
71 KünstlerInnen haben sie für ihre Biennale mit dem Titel Better Than the Real Thing eingeladen, möglichst divers. Es gibt eine große Anzahl von Arbeiten indigener, transgender und behinderter KünstlerInnen und, wie es scheint, möglichst risikofrei, sowohl was Formen als auch Inhalte angeht. Doch gerade das Rebellische, Subversive und Provokative ist es, was für viele zeitgenössische amerikanische Kunst auszeichnet und relevant macht. Das heißt aber nicht, dass es nicht Herausragendes auf der Ausstellung zu entdecken gäbe. Zum Beispiel die wundervoll zerbrechlichen Strukturen aus Acrylfarbe der 80-jährigen Malerin Susan Jackson. Wie zerfetzte Segel aus Farbe wehen sie von der Decke des Raumes oder hängen an den Wänden. Eine besonders schöne dieser gemalten Skulpturen sieht wie ein unendlich langes farbiges Abendkleid mit einem schwarzen Kopf an der Spitze aus. Eine Arbeit mit ernstem Hintergrund.
Das Außergewöhnliche an diesen Werken ist, dass alles nur Acrylfarbe ist. Es gibt nichts, was diese Farbe zusammenhält. Es ist einfach nur Farbe. Aber jedes einzelne Werk hat diese Kombination aus Figuration und Abstraktion. Diese wunderschöne Arbeit hier ist zum Beispiel Mary Turner gewidmet, die gelyncht wurde, weil sie 1915 gegen den Lynchmord an ihrem Mann protestierte.
Even though gender identity and sexual orientation are two different things.
Ein weiteres Highlight ist eine faszinierende Installation der New Yorker Videokünstlerin Sharon Hayes. Zwei große Fernseher bilden zusammen mit verschiedenen Bänken und Sesseln einen Kreis. Aufgestapelte alte Stühle laden zum Dazusetzen ein. In einem Dokumentarfilm befragt die Künstlerin eine Gruppe älterer, queerer Menschen über ihre Sicht der aktuellen Lage in den USA, über Genderpolitik, den zunehmenden Hass auf Schwule, Lesben und Transsexuelle und die kommende Wahl. Sitzt man erst einmal, kann man sich diesen Gesichtern und dem, was sie erzählen, kaum noch entziehen. Eine tief berührende Reflexion auf die Abgründe der momentanen Situation. Kuratorin Chrissy Iles.
Die Show zeigt uns, wie wir in diesem zerbrochenen Moment zusammen sein können. Es ist eine Ausstellung, die aus einer Reihe von Beziehungen besteht und die einer der Künstler als dissonanten Chor beschreibt, in dem jeder sehr unterschiedliche Ansichten oder unterschiedliche Ansätze hat. Aber die Frage bleibt, wie können wir uns in dieser Welt aufeinander beziehen?
Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass das Politische in dieser Ausgabe der Biennale ganz ins Private genommen wurde. Viele Arbeiten wirken seltsam zurückgenommen und leise, fast so, als hätten die KünstlerInnen Angst, zu laut zu sein. Dabei haben viele Arbeiten einen gesellschaftskritischen Hintergrund, der aber ohne die ausführlichen Wandtexte nicht wahrzunehmen wäre. Allein eine Installation des non-binären Navajo-Künstlers Demian Dineyazi konnte sich dem wohl entziehen. In roten Neonbuchstaben, die durch ein großes Fenster auf der Straße vor dem Museum zu sehen sind, ist zu lesen, dass wir aufhören sollten, uns die Apokalypse und den Völkermord vorzustellen und stattdessen die Befreiung. Ein Text aus dem Widerstand indigener Nationen in den USA. Doch anscheinend flackern die Buchstaben, ohne dass die Kuratoren davon gewusst hätten, von Zeit zu Zeit, und die wenigen Buchstaben, die dann noch erleuchtet bleiben, lauten »Free Palestine«. Jetzt hat die Biennale doch noch ihren kleinen Skandal.
Andreas Roberts über die diesjährige Ausgabe der Whitney Biennale in New York. Sie hören Fazit und wir machen weiter mit den Kulturnachrichten und Bettina Ritter.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Mülheimer Theatertage haben die Nominierungen für den Dramatikpreis bekannt gegeben. 7 Stücke in Inszenierungen aus Mannheim, Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart und Oberhausen sind dabei. Die Jury betonte, dass die Texte bestimmte Gemeinsamkeiten haben. Alle zeigen, wie sich die Konfliktlagen verschärfen. Sie verweisen auf Bruchstellen zwischen Generationen oder sozialen Gruppen. Ausgewählt wurden die Nominierten aus mehr als 200 deutschsprachigen Uraufführungen in der vorigen Saison. Um den mit 15.000 Euro dotierten Mülheimer Dramatikpreis konkurrieren unter anderem Sivan Benyejai mit ihrem Stück Nora, Felicia Zeller mit Antrag auf größtmögliche Entfernung von Gewalt und The Silence von Falk Richter. In den Wettbewerb um den Mülheimer Kinderstückepreis gehen Aufführungen aus Dresden, Münster, Herne und Heidelberg. In Bayerns Schulen, Hochschulen und Behörden ist es künftig verboten zu gendern. Das Landeskabinett beschloss die dafür notwendige Änderung der allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates. Diese verpflichtete die staatlichen Behörden und damit auch die Schulen zwar bereits, die amtliche Regelung der deutschen Rechtschreibung im dienstlichen Schriftverkehr anzuwenden, diese Regelung sei nun aber nochmals klarstellend ergänzt worden. Mehrgeschlechtliche Schreibweisen durch Wortbinnenzeichen wie Genderstern, Doppelpunkt, Gender Gap oder Mediopunkt seien unzulässig, heißt es. Der belgische Modedesigner Dries Van Noten tritt als Kreativdirektor seines gleichnamigen Unternehmens zurück. Er werde Ende Juni aufhören, teilte der 65-Jährige mit. Die Frühjahrs-Sommerkollektion 2025 für Männer werde die letzte in seiner bisherigen Rolle im Unternehmen sein. Für die Frauenkollektion werde sein Studio zuständig sein. Wer seinen Nachfolger antreten soll, werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Van Noten schrieb, es sei Zeit, Platz für eine neue Generation von Talenten zu machen. Er wolle seinen Fokus fortan auf all die Dinge lenken, für die er seit Gründung des Modehauses vor 38 Jahren keine Zeit hatte. Dennoch wolle er seinem Unternehmen weiterhin erhalten bleiben. Wie genau, ließ er zunächst offen.
Bauliche Rekonstruktionen haben so ihre Tücken, wie man immer wieder am Berliner Humboldt-Forum sehen kann. Dort prallt die Symbolik vergangener Zeiten mit dem Forschungs- und Diskursstand der Gegenwart regelmäßig zusammen. Will das Humboldt-Forum erklärtermaßen ein offenes Haus für die Weltkulturen sein, repräsentiert es im neuen, alten Gewand dann eben doch noch nationale und religiöse Werte, die zur Hohenzollernzeit galten. Um die wiedererrichtete Kuppel gab es bei der Montage schon Streit wegen eines Spruchbandes, das eine Unterwerfung aller Menschen unter das Christentum fordert. Jetzt wird sie ergänzt mit 8 biblischen Prophetenfiguren. Der erste wurde heute auf dem Gebäude platziert und schon flammt der Kulturkampf wieder auf. Zumal der Figurenschmuck zum Teil von Spendern finanziert wird, die eindeutig aus dem rechten Lager kommen. Nikolaus Bernau, lassen Sie uns die Geschichte nochmal aufdröseln, auch wenn wir das hier schon öfter getan haben. Was ist denn jetzt die aktuelle Kritik an diesen Prophetenfiguren?
Ja, die aktuelle Kritik ist genau die, dass damit das Humboldt-Forum eben eine Art christlichen Unterton bekommen solle. Das würden die Spender sich auch wünschen. Und dass man damit quasi eine Umwertung des Humboldt-Forums, das ja nun mal ganz gezielt einer religionsüberspannenden Botschaft gewidmet ist, erreichen möchte. Das ist jetzt ein bisschen problematisch, wenn man sich genau diese Figuren anguckt. Also das stimmt sofort, wenn man sich dieses Spruchband anguckt, hatten Sie gerade erwähnt. Also die Knie vor Jesus Christus zu beugen und nur dadurch das Heil der Welt zu erreichen, das ist eine ganz eindeutig christologische Botschaft. Das ist ein bisschen was anderes, wenn man sich diese Prophetenstatuen anguckt, die stammen eben aus dem Alten Testament. Und das Christentum fußt auf dem Alten und dem Neuen Testament. Das heißt, da hat man eine sehr komplexe religiöse Botschaft aus der Zeit um 1850, die heute auf den Anhieb gar nicht mehr so verständlich ist. Also die wenigsten Leute sind noch so in den religionstheoretischen Debatten der evangelischen Christenheit, also evangelisch, ganz wichtig, das hat mit Katholizismus gar nichts zu tun, sondern der evangelischen Christenheit um 1850 vertraut genug, um diese sehr komplexe Botschaft überhaupt zu entziffern. Und wenn man das ganz runterbricht und ganz simpel macht, dann sagt man eben, ja, das ist jetzt irgendwie die Übernahme des Schlosses durch irgendwelche christlichen Fundamentalisten. Das halte ich aber persönlich für viel zu vereinfacht und ja auch schlichtweg falsch.
Aber es gibt ja eben noch die Kritik, dass hier auch Spender aus dem rechten Lager solche Details überhaupt erst ermöglichen. Ist das der eigentliche Stein des Anstoßes?
Das ist auf jeden Fall ein Stein des Anstoßes. Tatsächlich muss man sagen, durch die Forschungen des Kasseler Architekten Philipp Oswald, und man muss eben auch immer wieder sagen, er macht dort eine Aufgabe und eine Arbeit, und er und seine Kollegen, die hätten längst zum Beispiel die Leute vom Humboldt-Forum selbst machen sollen oder der Bundestag selber oder auch der Verein der Freunde des Schlosswiederaufbaus. Aber er hat diese Arbeit gemacht und hat eben wirklich rausbekommen, es gibt eine ganze Reihe von Spendern, die politisch ganz klar aus dem rechten Lager stammen. Teilweise durchaus auch als Nazis zu bezeichnen sind, schlichtweg. Nur das Problem ist, es gibt mindestens 35.000 bis 37.000 Spender. Wir haben derzeit eine Liste von rechten Spendern, das sind so 2-3 Handvoll. Das heißt, da gibt es schon eine gewisse Diskrepanz an Bedeutung, die den rechten Spendern zugemessen wird gegenüber allen anderen, über die wir gar nicht reden. Und das finde ich eigentlich das Hauptproblem, dass wir viel zu wenig darüber reden, was fasziniert eigentlich 37.000 Menschen so sehr an diesem Schlossprojekt oder hat fasziniert, dass sie dafür teilweise sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben oder eben auch ganz kleine Spenden ausgegeben haben.
In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung heißt es heute, die Figuren, um jetzt nochmal auf die Figuren zurückzukommen, seien nicht vorgesehen gewesen. Aber klar ist doch auch, dass dieses Schloss damals Kuppel, Spruchband und eben auch Propheten besaß im Ursprungszustand.
Nicht nur im Ursprungszustand, sondern auch in dem Zustand, in dem es 1950 gesprengt wurde. Also da wurden auch mit der Kuppel eben Teile dieser Figuren nochmal runtergesprengt. Und tatsächlich muss man sagen, bei der Wettbewerbsausschreibung war die Kuppel nur als eine Kann-Bestimmung. Mit dem Wettbewerbssieger Franco Stella war ganz klar, es soll eine Kuppel oben drauf kommen. Und in seinen Zeichnungen fehlen diese Figuren. Allerdings sind Wettbewerbszeichnungen das eine. Die sind sehr, sehr alt und dazwischen gibt es ja dann den Entwurfsprozess, der sehr, sehr feinsinnig abgestimmt wird mit allen möglichen Gremien. Da sprechen ganz, ganz viele Leute mit, und in dem endgültigen Entwurf von Franco Stella waren diese Figuren drauf oder sind respektive mit drauf. Und deswegen gibt es ja überhaupt das Spendenprogramm. Also wenn es ganz klar geworden wäre, wir bauen da niemals diese Figuren oben auf die Kuppel, dann hätte es niemals dafür Spenden gegeben. Mhm. Das ist ein in den Gremien intensiv, man kann sagen, vielleicht nicht intensiv genug, aber intensiv besprochener Prozess, in dem man eben zu dem Schlussfolgerung gekommen ist, nein, wir wollen diese Figuren wieder oben drauf haben.
Aber Nikolaus Bernau, man sieht daran doch schon, was für ein schräges Bauvorhaben das war. Politisch bestimmt von der Volksvertretung, aber eben nur so, ja, anscheinend nicht genau genug im Groben. Wie kann das eigentlich sein? Ist es politische Nachlässigkeit gewesen?
Ja, ganz klar. Also das ist das zentrale Problem bei dem gesamten Bauprojekt, übrigens bei ganz vielen Nachbauprojekten, dass viel zu wenig über die Bedeutung der Formen nachgedacht wird und viel zu wenig darüber gesprochen wird. Wir reden dann immer darüber, ja, es ist eine schöne Fassade gewesen und die Fassade vom Palast der Republik, die ist hässlich gewesen. Aber man hat nicht darüber nachgedacht, was bedeutet eigentlich diese Fassade heute? Wie eben bei dieser Kuppel, da wird das ganz eklatant, weil heute würde kein Mensch mehr ein solches Spruchband außen drum machen, das ja subkutan ganz heftig antijüdisch ist. Genauso wie diese Figuren da oben nicht einfach Figuren sind, sondern es sind eben Prophetenstatuen. Und darüber wird viel zu wenig bei diesen gesamten Rekonstruktionsprojekten geredet. Welche Bedeutung haben die Formen?
2002 hat der Bundestag mit 2/3 Mehrheit diese Rekonstruktion beschlossen. Seither hat sich natürlich auch die politische Stimmung hier deutlich gedreht. Was kann man lernen aus diesem Projekt Humboldt-Forum? Nie mehr rekonstruieren?
Nein, das wäre erstens politisch nicht durchsetzbar und das wäre ja auch Unsinn. Wenn das Parlament beschließt, man möchte etwas gerne nachbauen, dann soll man das auch ruhig machen. Bloß man muss sich genau überlegen, was baut man nach und welche neue Botschaft wird mit diesem Nachbau verkündet. Und das ist ja das Spannende, dass draußen jetzt diese große Botschaft verkündet wird, von wegen, ja, irgendwie das Hohenzollernkönigtum, eben nicht das Kaisertum, es ist ganz auffällig. Alle Teile, die von Kaiser Wilhelm II. Sind, sind ja nicht rekonstruiert worden, sondern es geht immer um eine Art Idealbild des Kulturstaats Preußen, eben mit den barocken Fassaden oder auch mit der Kuppel, weil für Konservative ist Friedrich Wilhelm IV. Nicht etwa der König, der die Revolution von 1848 niederschlagen hat lassen, sondern er ist der Künstler auf dem Thron. Und der Künstler hat eben oben diese Kuppel entworfen. Also insofern, wir müssen auch da über die Formen nachdenken und über ihre heutige Botschaft. Und dann sehen wir eben beim Humboldt-Forum, ja, außen gibt es die Fassade und drinnen gibt es das Programm des Humboldt-Forums, das also selbst die linkesten von linken Kritikern inzwischen durchaus befriedigt, was Hartmut Dorgalow dort installiert, an Kolonialkritik, an Debatten darüber, wie gehen wir in eine neue Welt hinein, in der es eben postkoloniale Gedanken gibt. Das heißt, da widersprechen sich ganz viele Sachen. Und das Problem ist, denke ich, über diesen Widerspruch könnte man ganz, ganz viel machen. Und das wird viel zu wenig gemacht, weil man sich immer wieder an diesen Formenfragen aufhängt und daran, Entschuldigung vielmals, wenn ich es so ein bisschen despektierlich sage, daran, dass da ein paar Leute gespendet haben, die politisch schlichtweg inakzeptabel sind.
Nikolaus Bernau, vielen Dank für das Gespräch.
Es war eine große Freude.
Am Abend wurde sie eröffnet, die Ausstellung über Käthe Kollwitz im Frankfurter Städelmuseum. 110 Arbeiten von den ganz frühen Bildern bis zu ihrem Spätwerk in den 1930er, 40er Jahren. Aufsehen erregte sie ja schon um die Jahrhundertwende mit ihren Radierungen vom Weberaufstand, diese Künstlerin, die sich selbst als Sozialistin bezeichnete, aber eben nie Parteimitglied war. Stefanie Blumenbecker über Käthe, so heißt die Ausstellung, die noch bis zum 9. Juni zu sehen ist.
Denken in Schwarz-Weiß. Die Schau zu Käthe Kollwitz im Frankfurter Städel hat die grundlegende Tonalität des Werkes auf das Konzept der ganzen Ausstellung übertragen. Wie in einem expressionistischen Stummfilm schieben sich schräg angeschnittene, konisch geformte Wände in dunklen Grautönen vor die Architektur. Darauf, auf hellem Papier, die Kohle- und Bleistiftzeichnungen, die Kreidelithografien und Strichätzungen, die Pinselzeichnungen und Holzschnitte, die Aquatinta und Weichdrucke der Künstlerin. Der erste Eindruck? Konzentriert, dramatisch, vielfältig. Regina Freiberger, Leiterin der Grafischen Sammlung und Kuratorin der Ausstellung zur Arbeitsweise von Käthe Kollwitz.
Ja, sie war sehr experimentierfreudig und sie hat eben auch versucht, aus diesen Techniken das Maximum rauszukitzeln, um dahin zu kommen, wo sie hin wollte.
Käthe Kollwitz wollte eindringliche Bilder mit emotionaler Zuspitzung, leichter Verständlichkeit und krassem Realismus. Die Künstlerin, 1867 in Königsberg als Tochter eines liberalen Juristen geboren, fand früh die Themen, die sie lebenslang bewegte.
Und dann ziehen sie ja nach Berlin und ihr Mann hat eine Kassenarztpraxis. Das heißt, die Arbeiter gingen dort ein und aus und sie hat Hausbesuche mitgemacht und sie kannte manche von diesen Familien persönlich. Und sie hat dieses ganze Elend des Industrieproletariats aus erster Hand erfahren. Und einige der Patientinnen aus der Kassenarztpraxis ihres Mannes waren auch ihre Modelle.
Denn Käthe Kollwitz konzentriert sich von Anfang an vor allem auf die Darstellung und die Perspektive der Arbeiterfrauen. Regina Freiberger sagt dazu,
es hatte einen ästhetischen Grund, also zum einen, weil sie gesagt hat, die geben sich viel unverstellter, viel natürlicher, als das eine bürgerliche Frau je tun könnte. Damit sind wir ganz klar in einer Erzählung, die typisch ist für die Moderne. Aber das Entscheidende ist eben, dass bei ihr dann relativ schnell dieser sozialkritische Impetus dazukommt. Und dann ist es eben nicht nur ästhetisches Motiv, sondern es wird ein Motiv, mit dem man auch etwas bewegen will. Und da kommt dann so eine antibürgerliche Sprengkraft dazu, die für Kollwitz eben ganz wichtig ist.
Ihre Bilder klagen an und zeigen soziale Wirklichkeit. Hunger und Armut, die Ausbeutung der Arbeiter. Ein Lebensthema sind auch ungewollte Schwangerschaften, Gewalt gegen Frauen und sterbende Kinder. Bereits 1902/3 entstehen Grafiken, die bis heute schockieren. Leiber ineinander verschlungen, einander ergreifend, die Mutter, die ihr totes Kind sich einzuverleiben scheint. Der Tod, der die Frau fesselt, das Kind, das am Körper der Mutter zerrt und reißt. Passend dazu entstehen ab 1905 Studien einer alten Bäuerin, die ihre Sense schleift. Eine Gevatterin tot. Dieses Motiv wird nach einem langen künstlerischen Prozess in Kollwitz' zentralen Zyklus Bauernkrieg mit aufgenommen.
Kollwitz entwickelt erstmal eine Reihe von Studien, die unterschiedlich überlegen, wie könnte man Sense, die jetzt eine stärkere Rolle spielt, und das Gesicht der Bäuerin, wie könnte man die Hände gruppieren? Also mal Bleistift, mal Kohle, bis sie dann zum nächsten druckgrafischen Werk kommt, immer noch ganz figurig. Und es war ihr immer noch nicht pointiert genug. Verwirft sie das wieder, macht das Ganze nochmal, neue Platte, neues Format, nur noch das Gesicht der Bäuerin mit der Hand. Und dann sind wir bei der Fassung, die sie am Ende radiert für den Bauernkrieg.
Regina Freiberger ist es wichtig, in ihrer Ausstellung zu zeigen, welch intensive künstlerische Genese die Werke von Kollwitz durchlaufen. Welch mutige Entscheidung es für die junge, talentierte Malerin bedeutet hat, sich ausschließlich der Grafik zu widmen. Ihr intensives Interesse für Bildhauerei. Sie ist ein Jahr bei Rodin in Paris. Käthe Kollwitz begreift den Menschen stets durch seinen Leib. Ihre Kunst lebt von der Körperlichkeit. Sie setzt sich ein Leben lang für Gerechtigkeit ein und wird nach dem Tod ihres Sohnes Peter im Ersten Weltkrieg zu einer glühenden Pazifistin. Ihr soziales Engagement gipfelt in der Zeit der Weimarer Republik in der Gestaltung politischer Plakate für SPD und KPD, die Internationale Arbeiterhilfe oder den Mütterbund. Aber, so betont Regina Freiberger,
sie war nie Mitglied der SPD, sie war keine KPD-Mitglied, sie stand dem Kommunismus kritisch gegenüber, sie hat die Politik Liebknechts sehr harsch kritisiert, sie fand seinen Pazifismus herausragend. Man muss unendlich aufpassen, Kollwitz nicht in irgendeine Schublade zu packen, wo sie nicht reingehört.
Kollwitz wurde nach 1945 von der Politik in Ost- und Westdeutschland vereinnahmt. Die Ausstellung im Frankfurter Städel bietet nun in einer umfangreichen Schau die Gelegenheit, die Künstlerin neu zu entdecken.
Ein anderes Museum ringt mit seinem Namen. Die Völkerkundesammlung in Lübeck will sich umbenennen. Warum? Astrid Wolf berichtet.
Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts haben wir die Deutsch-Ostafrika-Linie, die im 14-tägigen Rhythmus von Hamburg aus startet. Und auch von Lübeck gibt es dann Kreuzfahrten Richtung Kolonien.
Beim postkolonialen Stadtspaziergang führt Historikerin Stella Barsch rund 20 geschichtsinteressierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch Lübeck. Auf den Spuren der kolonialen Geschichte der Hansestadt.
Und zwar wurden Menschen aus anderen Weltregionen, unter anderem im Tivoli-Theater, im Zirkusarenen, vor dem Holzentor, auf dem Platz, auf dem Rathausplatz ausgestellt. Und das zum Teil zu sehr demütigenden Bedingungen. Genau deshalb ist eben auch dieser Begriff der Völkerschauen sehr schwierig oder auch der Völkersammlung, ne? Gerade wenn wir über Ausstellungen sprechen oder in Museen uns aufhalten.
Veranstalter der Tour ist die Lübecker Völkerkundesammlung. Sie beschäftigt sich auch selbst mit ihrem kolonialen Erbe. Die städtische Sammlung, das ist kein öffentliches Museum, die Exponate sind nur für Studierende und Forschende zugänglich, soll umbenannt werden in Sammlung Kulturen der Welt. Für ihren Leiter Lars Frühsorge ein längst überfälliger Schritt.
Weil der Name einfach nicht mehr der Realität entspricht. Wir betreiben heute eine andere Wissenschaft und andere Ausstellung, als das in der Zeit war, als dieses Museum als Völkerkundemuseum gegründet wurde. Die damalige Zeit ist eine Zeit, wo Menschen eben klassifiziert wurden in Hierarchien, in Entwicklungsstadien. Es wurde davon ausgegangen, dass Europäer über Menschen aus Asien oder Afrika stehen. Und das glauben wir heute natürlich nicht mehr.
Aus dem Berliner Museum für Völkerkunde wurde bereits im Jahr 2000 das Ethnologische Museum. Vor 7 Jahren hat sich das Völkerkundemuseum in Hamburg umbenannt in Museum am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt, kurz MARC. Diskussionen um den Namen von Völkerkundemuseen und Sammlungen gab und gibt es an vielen Orten, sagt Ethnologe Lars Frühsorge. In Lübeck sei besonders, dass die Verantwortlichen des Museums selbst diesen Prozess angestoßen hatten.
Viele deutsche Städte hatten sogenannte postkoloniale Bewegungen. Das waren häufig Menschen mit Migrationshintergrund oder eben auch engagierte Studierende, Wissenschaftler, meistens aus dem linken Spektrum, die den Museen auf den Leib gerückt sind und gesagt haben, ihr müsst eure Kolonialgeschichte aufarbeiten. Und so etwas hat es hier in Lübeck nicht gegeben.
Laut Barbara Plankensteiner, der Leiterin des Hamburger Museums MARC, hatte die Entscheidung für den neuen Namen einen spürbaren Effekt, vor allem aufs Image.
Diese Namensänderung hat uns viel mehr Möglichkeiten zu Kooperationen gebracht mit unterschiedlichsten Personenkreisen der ganzen Welt. Wir tun uns auch viel leichter, Fördermittel einzuwerben bei Stiftungen und Ähnlichem, weil wir einfach ein ganz anderes Image haben. Also mit etwas, was Völkerkundemuseum heißt, wollten sich einfach auch viele Fördergeber nicht verbinden.
Die Lübecker Sammlung soll nicht einfach nur anders heißen, betont Lars Frühsorge. Die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte sei auch wichtiger Teil der Forschungsarbeit. Dazu gehöre auch,
dass wir nicht unangenehme Forschungsergebnisse einfach in der Schublade verschwinden lassen sollten, sondern dass es auch ein Mehrwert für uns ist, eben zu zeigen, diese Objekte sind nicht nur Zeugnisse vergangener Kulturen aus anderen Weltgegenden, sondern sie erzählen etwas über Globalisierung. Sie erzählen eben auch ganz viel über aktuelle Probleme, aktuelle Herausforderungen, die Menschen haben. Und das wollen wir. Wir wollen ein modernes Museum sein. Und dafür ist dieser Name auch ein wichtiger Schritt.
Die Umbenennung der Völkerkundesammlung soll in der kommenden Woche im Lübecker Stadtparlament der Bürgerschaft beschlossen werden. Historikerin und Stadtführerin Stella Barsch ist froh darüber, dass die Umbenennung der Völkerkundesammlung auf den Weg gebracht wurde. Es sei höchste Zeit.
Dass man den Anstoß gibt, auch in der breiten Bevölkerung anders über Dinge nachzudenken, weil Sprache transportiert Geschichte, transportiert bestimmte Denkmuster, bestimmte Stereotypisierungen. Das heißt, wir schauen jetzt eben darauf, dass wir auf Augenhöhe mit anderen Kulturen arbeiten, mit anderen Menschen arbeiten.
Die Lübecker Völkerkundesammlung will sich umbenennen, wie das einige andere Museen auch schon gemacht haben. Das war ein Bericht von Astrid Wulff. Gregor Sander hat die Feuilletons von morgen Mittwoch gelesen und da gibt es auch mehrere Artikel, die sich der Kafka-Serie widmen, über die wir gestern hier bei Fazit bereits berichtet haben.
Obwohl Franz Kafkas Tod sich in diesem Jahr schon zum 100. Male jährt, ist das Literaturgenie in Deutschland 2024 noch präsenter als in einem Prager Touristenshop. Er wird auf Theaterbühnen und in der Oper lebendig, liebt herzzerreißend gut aussehend auf der Kinoleinwand und geht nun auch noch in Serie bei der ARD. 6 Teile nach einem Drehbuch von Daniel Kehlmann und dem Regisseur David Schalko. In der Süddeutschen Zeitung zeigt sich Johanna Adorjan schon von der Presseankündigung beeindruckt. Es sei die beste Dramatisierung des Lebens des großen Kafka, die man sich vorstellen kann, lobt Salman Rushdie, ein guter Freund Kehlmanns. Auch Ian McEwan, ebenfalls ein guter Freund Kehlmanns, hat die 6 Teile offenbar schon gesehen. Er findet die Serie einfach brillant. Die Begeisterung der Kritik klingt ähnlich. Für Sandra Kegel von der Frankfurter Allgemeinzeitung ist die Serie ein Wagnis, aber eines, das gelingt. Was ihrer Meinung nach an der Konstruktion liegt. Kehlmann und Schalko erzählen das Dichterleben nicht etwa chronologisch von der Wiege bis zur Bahre, sondern jede Folge stellt vielmehr eine bestimmte Facette ins Zentrum, was erzählerische Freiheit ermöglicht. Chris Schinke ist in der Taz ganz hingerissen vom gespielten Kafka. Verkörpert wird er auf schlichtweg geniale Weise vom Schauspieler Joel Bassmann. Sein Kafka ist ein rätselhafter Sonderling und hinreißend humorbegabter Charismat zugleich. Nur Johanna Adorjan will in der SZ nicht so recht in diese serielle Begeisterung einstimmen. Der Serien-Kafka gibt nie etwas von sich, das nicht geistvoll oder wenigstens pfiffig wäre. Stets entweicht ihm noch eine hintersinnige Bemerkung, ein Bonmot, irgendwas Zitierfähiges, was ihn leider insgesamt wie ein ziemliches Klugscheißerle wirken lässt. Ebenfalls in der SZ berichtet Alexander Menten von einem neuen Krimi im Kunstbetrieb mit Damien Hirst als Hauptdarsteller. Laut dem Guardian sind 3 Formaldehydwerke des Künstlers, die angeblich aus den 90er Jahren stammen, in Wirklichkeit von 2017. Ein Hai in Formaldehyd machte den britischen Künstler weltberühmt. Auch bei den nun betroffenen Werken handelt es sich um Tiere, eine Taube, ein sezierter Hai und 2 Kälber. Und die Vorwürfe sind konkret. Der Guardian zitiert nun eine Quelle, die offenbar mit den Arbeitsprozessen in Hirsts Firma vertraut ist, dass Mitarbeiter angewiesen worden seien, die Skulpturen künstlich zu altern und sie so aussehen zu lassen, als seien sie in den 90ern entstanden. Nun mag das vielleicht den Kunstbetrieb interessieren, oder auch die Sammler, die so eine auf alt gepimpte Formaldehyd-Taube gekauft haben. Den Künstler selbst interessiert es eher weniger. Er ließ dem Guardian mitteilen, Formaldehyd-Arbeiten sind konzeptionelle Kunstwerke und das Datum, das Damien Hirst ihnen zuordnet, ist das Datum der Konzeption des Werks. Auf die Frage, was in der Konzeptkunst wichtig ist, hat er im Laufe der Jahre klar geäußert, es ist nicht die physische Herstellung des Objekts oder die Erneuerung seiner Teile, sondern vielmehr die Absicht und die Idee hinter dem Kunstwerk. Wir lernen also, ein Damien Hirst-Werk ist schon entstanden, wenn es ihm einfällt. In der Tageszeitung Die Welt wundert sich Christian Meyer über die plötzliche Begeisterung für eine chinesische Social-Media-Plattform. Reclaim TikTok heißt der Hashtag, unter dem sich nun etwa Luisa Neubauer, Karl Lauterbach und demnächst auch noch die Bundesregierung auf der Plattform breit machen wollen. Reclaim bedeutet so viel wie zurückfordern, was insofern skurril ist, weil man nicht genau weiß, was man da eigentlich zurückfordert. Denn TikTok war ja bisher nicht als Plattform zur Rettung der Demokratie bekannt. Doch der Erfolg der AfD hier, vor allem bei jungen Wählern, lässt nun auch die Freunde der Demokratie kleine Videos drehen. Frei nach dem nie gesagten Gorbatschow-Satz, wer zu spät kommt, den bestraft der Algorithmus.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke für Ihr Interesse und eine angenehme Nacht.